Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören den Predigttext für diesen Gottesdienst. Er steht aufgeschrieben im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, in den Versen 4 bis 15. Sie finden diesen Text auf Ihrem Gottesdienstblatt und wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, nämlich zu Jesus, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen, seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und nicht selig werden. Die aber auf dem Fels sind die. Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken. Unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Wir beten: Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, jede Predigt ist ein Abenteuer. Man weiß vorher nie, was am Ende herauskommt. Nein, nicht jetzt in dem Sinne, dass ich den Schluss der Predigt nicht vorbereitet hätte. Das habe ich natürlich getan. Aber was kommt am Ende dabei heraus? Das heißt, was wird diese Predigt bewirken bei Ihnen, die Sie hören? Das ist eine offene Frage. Gottes Wort, wenn es verkündigt wird, ist immer auf Wirkung aus. Und es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn jemand von Ihnen später rausgehen würde aus dieser Kirche und sagen müsste: Ich bin genauso wieder rausgegangen, wie ich reingekommen bin. Es hat mir nichts gebracht. Eine Predigt sollte interessant sein, unbedingt. Eine Predigt sollte, wenn möglich, auch unterhaltsam sein, natürlich. Aber das alles ist umsonst, wenn sie nichts bewirkt. Gottes Wort ist auf Wirkung aus. Wir haben ja zurzeit in Ihrem herrlichen Gebäude eine Tagung für Mitarbeiter. Da geht es um die Zuverlässigkeit der Bibel. Und wir haben in ausführlichen Vorträgen gesehen, dass Gottes Wort wirklich zuverlässig ist, in historischer Hinsicht zuverlässig. Und wir haben gestern auch gesehen, wie sich Verheißungen, die Jahrhunderte vorher gegeben wurden, exakt erfüllt haben, Jahrhunderte danach. Und wir haben gesehen, das alles kann man nicht menschlich erklären. Hier in dieser Bibel, da liegt uns Gottes unfehlbares Wort vor. Aber nun hat Gott uns dieses Wort gegeben, hat es durch Menschen aufschreiben lassen, nicht nur damit wir es gewissermaßen wie einen Kunstgegenstand bewundern und betrachten und es dann dabei bewenden lassen. Nein, die Bibel ist eine hochexplosive Ladung. Sie will etwas in Gang bringen. Und darum wird die Bibel in der Bibel selbst oft verglichen mit einem Samenkorn. Und sie wissen, niemand wirft ein Samenkorn nur so zum Spaß mal in die Erde. Das machen vielleicht die Kinder, um auszuprobieren, dass da auch wirklich eine Sonnenblume rauskommt. Aber normalerweise wirft man ein Samenkorn in die Erde mit einer ganz bestimmten Hoffnung. Mit der Hoffnung, dass etwas zu wachsen beginnt, dass etwas herauskommt. Und so will Jesus sein Wort ausstreuen in unser Leben, damit sich bei uns etwas tut. Jesus vergleicht sich hier in diesem Gleichnis mit dem Sämann. Und damit sind wir mittendrin im Predigttext. Sie müssen sich das vorstellen, viele Leute sind zusammengekommen, um Jesus zu hören. Und er vergleicht sich mit dem Sämann. Der Same ist das Wort Gottes. Und er sagt, es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Sie müssen wissen, als Jesus dieses Gleichnis erzählt, da ist er auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Auf dem Gipfel seines Einflusses. Das Allensbacher Institut für Meinungsforschung, wenn es das damals schon gegeben hätte, das hätte Jesus höchst erfreuliche Quoten, was die Beliebtheit angeht, bescheinigt. Lukas berichtet, die Menschen kamen in Scharen zu ihm. Und bei Matthäus, der auch von diesem Ereignis erzählt, erfahren wir, dass Jesus sich in ein Boot setzt, um ein wenig vom Ufer wegzukommen, damit alle ihn gut sehen können, wenn er ihnen jetzt dieses Gleichnis vorträgt. Wenn Jesus gewollt hätte, dann wäre es für ihn ein leichtes gewesen, in dieser Situation die Leute in ein stimmungsvolles Wir-Gefühl hineinzuschaukeln. Wir halten zusammen. Wir sind die Jesus-Bewegung. Wir sind die Gemeinde. Aber das hat er nicht getan. Ausgerechnet in dieser Situation erzählt er das Gleichnis von diesen vier verschiedenen Ackerfeldern. Und ich weiß nicht, wie viele dort am Ufer, die das mitkriegten, gleich die Brisanz dieses Gleichnisses gemerkt haben. Das klang ja zunächst alles ganz vertraut, alles ganz harmlos. Das kannte man aus der alltäglichen Landwirtschaft. Israel war ein Agrarland. Weizen und Gerste wuchsen in Hülle und Fülle an manchen Stellen. Und so fängt Jesus nun an, diese vier Bodentypen zu schildern. Und damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können, hat Katrin Gorf Ihnen die Bodentypen nochmal aufgemalt auf diesem Zettel. Da ist zunächst der Bodentyp A. Und Jesus beschreibt ihn so in Vers 5. Da fällt der Same auf den Weg und wird vertreten. Man muss sich das so vorstellen, neben den Äckern in Israel, da verlief meistens ein Trampelpfad, manchmal auch ein asphaltierter Weg, und da fällt der Same rauf. Und Sie sehen, was passiert, der Boden ist zu hart, der Same kann nicht aufgehen. Die Vögel fressen ihn auf. Und dann kommt von diesen vier bin ich. Und nachdem Jesus das erzählt hat, wird er plötzlich laut. Das sehen Sie hier in Vers 8. Da rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. So als wollte er sagen, Leute, passt auf, dass ihr die Spitze, die in dieser Geschichte drinsteckt, dass ihr die nicht überhört. Passt auf. Und dann ist von diesen vier bin ich. Und nachdem Jesus das erzählt hat, wird er plötzlich laut. Das sehen Sie hier in Vers 8. Da rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. So als wollte er sagen, Leute, passt auf, dass ihr die Spitze, die in dieser Geschichte drinsteckt, dass ihr die nicht überhört. Passt auf. Und dann ist das Gleichnis zu Ende. Später, als die Jünger wieder unter sich waren, da haben sie Jesus gefragt, du Jesus, sag mal, was hast du eigentlich mit diesem Gleichnis gemeint? Was wolltest du damit sagen? Jesus, warum erzählst du solche Geschichten, die die Leute doch nicht verstehen? Jesus hat geantwortet mit diesen seltsamen Sätzen. Sie haben bestimmt vorhin beim Vorlesen des Textes gestutzt, als sie diesen Vers 10 lasen. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, jetzt nicht, damit sie es besser kapieren, sondern damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Also auf Deutsch, Jesus erzählt die Gleichnisse, damit die Leute sie nicht verstehen. Das bedeutet, indem Jesus diese Gleichnisse erzählt, zieht er eine Trennlinie. Eine Trennlinie zwischen drinnen und draußen. Zwischen denen, die ihm nachfolgen, die zu ihm gehören, und den anderen. Den Nachfolgern wird die Bedeutung des Gleichnisses erklärt, ja. Und die Masse, die wird mit diesem rätselhaften Gleichnis allein gelassen und bleibt draußen. Die hören diese Erzählung aus der Landwirtschaft, aber im Letzten hören sie nichts. Sie verstehen nicht, was Jesus meint. Seltsam. Merken Sie, was hier vorgeht. Diese Gleichnisse, die sind fast schon ein vorweggenommenes Gericht. Für die, die Jesus nicht wirklich nachfolgen wollen, sondern nur in der Masse ein bisschen mitlaufen und ein bisschen zuhören am See Genezareth, für die bedeuten diese Gleichnisse eine Trennwand zwischen Jesus und ihnen. Und was heißt das für uns? Das heißt, wer Jesus nicht wirklich glauben will, wer Jesus nicht wirklich von ganzem Herzen mit seinem ganzen Leben nachfolgen will, wer das Wagnis der Bekehrung scheut, wem es reicht, christliche Tradition zu pflegen, wem es reicht, Kirchlichkeit am Kochen zu halten, dem wird Jesus sich nicht zu erkennen geben. Der wird im Dunkeln tappen und er ist selber daran schuld. Unglaube ist Schuld, ist Verweigerung von Gehorsam. Also wenn jemand Jesus nicht versteht, dann liegt das nicht in erster Linie am Mangel an Intelligenz, sondern dann liegt das an einem Mangel an Glauben, an Mangel an Bereitschaft, sich Jesus zu öffnen. Mit allen Zweifeln, die man hat, aber sich Jesus zu öffnen. Und so sagt Jesus hier, die Masse, die mir nicht nachfolgen will, die bekommt ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch rätselhafte Gleichnisse zu hören. Die Masse der Zeitgenossen, die Jesus nicht lieben und ihm nicht dienen will, für die bleibt dieses Buch, bleibt diese Bibel, ein Buch mit 7 Siegeln. Aber, und das ist das Schöne, diese Gleichnisse, die ziehen nicht nur eine Trennlinie, sondern sie sind zugleich auch eine Einladung. Deswegen sagt Jesus ja, wer Ohren hat zu hören, der höre doch. Das heißt, kommt doch rüber über die Trennlinie. Schließt euch mir doch an. Fangt doch an, zu versuchen, mit mir zu leben. Dann werdet ihr es verstehen, nach und nach. Also, jeder Einzelne aus dieser Masse draußen, der kann noch dazukommen. Die Aufnahmeliste bei Jesus ist bis heute nicht abgeschlossen. Wir können uns noch anschließen. Und so, sehen Sie, so bewirkt dieses Gleichnis nicht nur Gericht für die unentschiedene Masse, sondern diese Gleichnisse sind so etwas wie ein letzter Weckruf, den Jesus nochmal ins Volk hineinschreit. Damit man sich retten lassen kann. Damit man es doch nochmal versuchen kann mit ihm. Damit man den Glauben wenigstens probieren kann. Und wie oft sage ich das, wenn ich Eltern im Taufgespräch gegenüber sitze, die vielleicht seit Jahren nicht mehr im Gottesdienst waren. Probieren Sie es doch. Versuchen Sie, in den Gottesdienst zu kommen. Versuchen Sie, das ernst zu nehmen. Und wenn Sie es ernst meinen, ich garantiere Ihnen, Sie werden Jesus wirklich finden. Sie werden Jesus bestimmt verstehen. Sie werden glücklich werden mit Jesus, wenn Sie zu ihm gehören wollen. Aber Sie können 15 Semester Theologie studieren. Und wenn Sie Jesus nicht von Herzen dienen wollen, werden Sie das Entscheidende nicht kapieren. Ich bringe Ihnen für diese These jetzt einen lebenden Beweis. Eine in Deutschland recht bekannte Theologieprofessorin, Professor Dr. Eta Linnemann, hat genau das, was ich eben sagte, in Bezug auf ihre eigene Karriere zugegeben. Sie hatte alles erreicht. Eine Professur, Rang und Namen, Anerkennung in der akademischen Welt. Aber sie sagt, ich habe meine Theologie getrieben, ohne persönlich an Jesus zu glauben. Ohne ihm wirklich dienen zu wollen. Und mit der Zeit merkt Frau Professor Dr. Eta Linnemann, wie leer sie bei all dem wird. Und sie sagt, ich kam in eine tiefe Frustration. Ich versuchte, mich zu betäuben. Aber schließlich führte Gott mich zu lebendigen Christen, die Jesus persönlich als ihren Herrn kennen. Die waren zwar keine Professoren für Theologie, aber die kannten Jesus. Das war Anfang der 80er Jahre. Und angestoßen durch diese Christen, bekennt die Theologieprofessorin, angestoßen durch diese Christen, traf ich die Entscheidung, mein Leben unter Gottes Leitung zu stellen. Und da fing ich erst an, die Bibel richtig zu verstehen. Und sie sagt, schlagartig wurde mir klar, dass ich für meine Studenten ein blinder Blindenleiter gewesen war. Ein blinder Blindenleiter. Und ich tat Buße darüber. Erst wer Jesus nachfolgt, wird ihn auch verstehen. Das gilt sogar für eine hervorragende Theologieprofessorin. Und sie können auf der anderen Seite ohne große Vorbildung sein. Ohne großes Wissen. Vielleicht hatten sie nicht mal eine Großmutter, die ihnen biblische Geschichten erzählt hat. Wenn sie Jesus als ihren Herrn akzeptieren wollen, dann wird er ihnen das Verständnis aufschließen. Glauben macht klug. Glauben macht klug. So wie Jesus den Jüngern das Verständnis aufgeschlossen hat. Und so machen wir die Bodenprobe, machen wir den Bodentyp. Es wird hier deutlich, auf den Boden kommt es an. Und welcher Bodentyp sind Sie? Der Sämann ist immer derselbe, Jesus. Und so ist es auch heute. Der Samen ist immer derselbe, sein Wort. Sie hören alle dieselbe Predigt. Ihnen wird allen dasselbe Wort Gottes ausgelegt. Lukas 8, Vers 4 bis 15. Und doch kann das bei denen, die hier sitzen, zu ganz unterschiedlichen Reaktionen führen. Weil es auf den Boden ankommt. Weil es auf den Ackerboden ihres Herzens ankommt. Und so nennt Jesus jetzt vier verschiedene Möglichkeiten. Und bei diesen vier verschiedenen Möglichkeiten handelt es sich sämtlich um Leute, die das Wort Gottes hören. Man könnte also sagen, diese vier Bodentypen sind alle unter dem Dach der Kirche vertreten. Wie ist das im ersten Fall, Ackertyp A? Da kommt der Same nicht mal zum Keimen. Er fällt auf den Weg. Und die Menschen, die Jesus da meint, das sind die Menschen mit einem harten Herzen. Und zwar hart gegenüber Gott. Die können sonst ganz freundlich sein. Aber der Weg ist zu hart. Der harte Bodentyp ist das harte Herz. Im Alten Testament gibt es diesen Ausdruck halsstarrig. Und damit beschreibt Gott uns Menschen wie Tiere, die ihren Nacken steif machen, weil sie sich vor Gott nicht beugen wollen, weil wir stur sind gegenüber dem heiligen Gott. Vielleicht haben diese Menschen das Wort Gottes oft gehört, möglicherweise von Kindheit an, wahrscheinlich im Konfirmandenunterricht. Und wie oft wird mir das gesagt in Gesprächen, Herr Pastor, das kenne ich alles, das weiß ich alles. Aber bei manchen ist es reingegangen zum einen Ohr und herausgegangen zum anderen. Es ist nicht eingesickert. Es hat das Leben nicht verändert. Es ist alles beim Alten gewesen. Und so haben manche Leute das Wort Gottes gehört über Jahre, über Jahrzehnte. Und sie sind immun geworden darüber. Sie können die größte Bußpredigt hören und hinterher sagen, Herr Pastor, was war das wieder schön? Und da ist kein Gefühl von Schuld. Kein Gefühl dafür, dass da ein heiliger Gott ist, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Das Gewissen, das schlägt nicht mehr aus. Das ist alles so normal, so normal. Und diese Menschen mit Ackertyp A, die ruhen gewissermaßen in sich selbst. Die haben gar kein Bedürfnis nach Gottes Heil, nach Gottes Nähe. So wie es mal ein junges Mädchen sagte zu meiner Frau, die war konfirmiert worden und dann einige Wochen später sagte sie, wissen Sie, Frau Nestpol, ich brauche Gott nicht mehr. Bibel lesen brauche ich auch nicht mehr. Ich habe das jetzt seit einiger Zeit nicht mehr gemacht. Es ist mir nichts passiert. Es geht mir genauso gut. Ich brauche ihn nicht, sagt eine 14-Jährige. Ein hartes Herz, schon bei jungen Menschen. Der Same wird zertreten oder er wird weggenommen. Es kann kein Glaube entstehen. Nun kommen wir zu Ackertyp B. Da sieht es zunächst besser aus in Vers 13. Die aber auf dem Fels, also mit dem felsigen Boden, sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Also da ist nur die dürre Erdschicht da. Der Same kann keine Wurzeln schlagen, er kann sehr schnell aufgehen. Aber weil er keine Wurzeln hat, hat er kein Wasser. Dieser Glaube hat keine Nahrung. Und er geht dann auch schnell wieder ein. Zum steinigen Boden gehört das oberflächliche Herz. Dieser Mensch hat sich vielleicht schnell mal bekehrt. Er hat Gottes Wort ohne große Widerstände zugestimmt. Aber sein Glaube war eigentlich mehr ein Gefühlsausbruch. So eine schnelle Begeisterung. Jesus hat mich glücklich gemacht. Endlich hat mein Leben einen Sinn. Jesus stillt meine Bedürfnisse. Es ist super mit Jesus. Und dann kommt nichts mehr. Der Glaube ist ein religiöses Erlebnis, das zur Verschönerung des Lebens beiträgt. Aber dieses religiöse Erlebnis, dieses schöne, fromme Gefühl darf mich bitteschön nichts kosten. Und wenn es dran wäre, mich zu Jesus zu bekennen vor anderen, dann halte ich lieber den Mund. Und wenn ich vor der Frage stehe, Samstag vielleicht bis nachts um 3 ins Kino zu gehen oder Sonntag früh zum Gottesdienst, dann ist klar, dann bleibt der Gottesdienst auf der Strecke, zumindest meistens. Es gibt Menschen, die sind erst Feuer und Flamme für Jesus. Die lernen ihn immer besser kennen und dann merken sie, Mensch, in meinem Leben, da sind einige Dinge, die nicht so sind, wie Jesus sie eigentlich will. Der kleine Steuerbetrug, die Lüge, dass ich mit einem Menschen zusammenlebe, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Der Preis ist mir zu hoch, Jesus. Das ist zu viel. Das oberflächliche Herz will Jesus zwar als den Retter, als den Heilbringer, aber bitteschön nicht als den Herrn. So wie es Corrie ten Boom einmal gesagt hat, die holländische Evangelistin und Schriftstellerin: Ich wollte zwar, dass Jesus mein König ist. Und Sie wissen, in Holland hat der König nichts zu sagen. Ich wollte zwar, dass Jesus mein König ist, aber der Ministerpräsident meines Lebens, der wollte ich doch bitteschön selbst bleiben. Wie ist das mit uns? Wo der Same auf felsiges Land fällt, da produziert er ein leichtes Christsein und damit eben auch ein seichtes Christsein. Ein Christsein ohne Tiefgang. Ein Christsein ohne Abkehr von meinem alten Leben. Ein Christsein ohne den Hunger nach Gottes Wort. Ein Christsein ohne Demut. Ein Christsein ohne Erschrecken vor dem heiligen Gott. Dieser Same ging ganz schnell auf und er ging ganz schnell ein. Und Sie sehen auch, wann er einging in Vers 13. Nämlich, eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das heißt, sobald es Schwierigkeiten gibt mit dem Glauben, wegen des Glaubens, werden sie schwach. Wenn andere mich kritisieren wegen meines Glaubens, wenn sie sich über mich lustig machen, wenn die Eltern bremsen wollen und sagen, also nun Hauptsache Schule und übertreib das mal nicht mit deinem Bibellesen, du wirst noch fanatisch. Wenn der Druck groß wird, Kompromisse einzugehen und Gottes Wort neben andere Instanzen zu stellen und dann zu kungeln, dass ich möglichst nirgendwo anecke. Wenn der Beruf mich fordert, das Haus. Was wird dann? Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass jede schnelle Bekehrung eine oberflächliche Bekehrung ist. Es gibt Menschen, die haben sich schnell bekehrt und sind dabei geblieben. Die erste Christin in Europa, Lydia, hat sich schnell bekehrt. Das ist also nicht entscheidend, ob wir uns schnell oder langsam bekehren, aber entscheidend ist, dass Gottes Wort in uns Wurzeln schlägt. Darauf kommt es an. Und ich erinnere mich an einen jungen Menschen, der sich erst lange gesträubt hat, das Wort Gottes anzunehmen. Nennen wir ihn mal Christian. Und er hat lange geforscht und lange sich widersetzt. Und er hat sehr genau nachgefragt. Aber dann merkte er, es ist die Wahrheit. Und dann hat er sein Leben wirklich unter die Führung von Jesus gestellt. Und dann kamen die Anfechtungen sehr schnell. Und die Eltern haben versucht, dagegen zu schießen. Und haben gesagt, Junge, die Kirche macht dich ganz verrückt. Du schadest deiner Karriere. Du vertrödelst deine Zeit. Junge, stopp das Ganze. Aber sein Same hatte Wurzeln. Er blieb dran. Und er setzt sich bis heute, wo er studiert, für Jesus ein. Welcher Ackerboden sind Sie? A oder B? Ist Ihr Herz hart oder oberflächlich oder vielleicht Typ C? Den gucken wir uns auch noch an. Das ist der dornige Acker. Und wenn Sie genau hinsehen, so schlecht ist der Boden eigentlich nicht. Da wächst ja was. Vers 14. Was unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen und dem Reichtum und den Freuden des Lebens. Also, als der gute Weizensame in den Boden C reinkommt, da ist schon ein anderer Same da. Und wissen Sie, welcher? Der Dornensame. Zunächst scheint das nicht zu stören. Der Weizensame geht auf, der Dornensame geht auf. Man kann sich das vorstellen wie in einem Zeichentrickfilm. Die leben ganz gut nebeneinander, aber schließlich wird der Weizensame doch von den Dornensamen erstickt. Die Dornen halten die Sonne ab. Die Dornen nehmen die ganzen Mineralstoffe weg. Und der Same der gute Same geht ein. Dornensamen und Weizensamen bleiben miteinander vermischt auf diesem Acker C. Das heißt, ich will schon Christ sein. Aber ich will meine alten Bindungen nicht kappen. Ich will Jesus an bestimmte Lebensbereiche nicht dranlassen. Das sind die Sorgen, der Reichtum und die Freuden des Lebens. Wo es um mein Ansehen geht, da soll Jesus mir bitte nicht dazwischenreden. Da will ich nichts riskieren. Wo es um meine Karriere geht, da will ich erstmal Karriere machen. Und dann kommt der Glaube. Und an meinen Hobbys, da lasse ich mir nichts abmarkten, aber auch gar nichts. Und meine Bequemlichkeit, die ist mir sowieso heilig. Und so heilig ist Gott auch nicht, dass er mir meine heilige Bequemlichkeit durcheinander bringen dürfte. Aber ich bin ja Christ. Und mein Lebensstandard, der darf auf keinen Fall sinken. Auf keinen Fall. Ich gebe ja einiges für die Mission, aber wenn ich merke, Gott will noch mehr vielleicht, dann block ich. Gespaltenes Herz. Der Dornensame wird nicht rausgeschmissen. Der Bauer lässt das schlimme Gestrüpp drin. Sowohl als auch, sagt er, der Glaube ist schon wichtig. Aber die weltlichen Dinge sollen auf keinen Fall zu kurz kommen. Jesus ist schon super. Aber der Besitz genauso. Das Prestige genauso. Das Hobby genauso. Und wenn das so läuft, wenn auf meinem Ackerboden diese beiden verschiedenen Samen nebeneinander aufwachsen, gleichberechtigt, dann stirbt ihr Glaube irgendwann den Erstickungstod. Die Dornen schnüren ihnen die Luft ab. Ich muss an eine Familie denken, die ich früher kannte. Vater und Mutter vorbildlich in der Gemeinde engagiert. 3 Kinder dabei im Kindergottesdienst. Sie haben Flöte gespielt im Gottesdienst. Das war herrlich. Aber die Eltern legten immer Wert darauf, nur nicht zu fanatisch werden. Und sie nannten es Freiheit. Also so ganz wollen wir uns da ja nun doch nicht einkaufen lassen. Heute ist alles kaputt. Der Glaube ist weg. Die Ehe ist kaputt. Die Kinder haben sich von der Gemeinde abgekoppelt. Es ist alles kaputt. Warum? Jesus war diesen Menschen wichtig, ja. Aber er war ihnen nicht konkurrenzlos wichtig. Und so war er ihnen am Ende dann gar nicht mehr wichtig. Unsere Bodenprobe ist fast abgeschlossen. Wenn wir A, B und C ansehen, dann kommt es im Ergebnis immer aufs Gleiche raus. Ob der Same auf den Weg fällt, auf steinigen Boden, auf dornigen Boden, ob wir ein hartes Herz, ein oberflächliches Herz, ein gespaltenes Herz haben, es ist immer dasselbe. Am Ende steht keine Frucht. Keine Frucht. Keine Menschen, die Jesus von ganzem Herzen dienen. Aber es gibt noch einen letzten Ackerboden. Und das ist der Typ D. Und ich bin froh, dass ich darüber zum Schluss noch reden darf. Das steht in Vers 15, das ist das gute Land. Auf dem guten Land, das sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Und wer die Bibel ein wenig kennt, der weiß genau, dieser Boden B, der ist nicht von Natur aus gut. Wir waren letztes Jahr zu einer Studienreise in Israel und konnten vom See Genezareth aus, also dort, wo Jesus diese Predigt hält, auf die Golanhöhen sehen. Und diese Golanhöhen sind ja ein steiniger Boden. Eigentlich Wüste. Aber immer wieder finden sie so kleine grüne Flächen, wo die Israelis mit einer unendlichen Geduld und mit einem faszinierenden Fleiß nach und nach den Boden fruchtbar gemacht haben. Das war ursprünglich kein guter Boden. Der war steinig, der war hart, der war unfruchtbar. Aber mit unendlich viel Mühe fangen Oasen in der Golanwüste an zu blühen. Kein Mensch hat von seiner Veranlagung hier ein gutes Herz. Jedenfalls nicht nach Gottes Maßstäben. Und wenn Sie glauben, dass Sie ein gutes Herz haben, dann lesen Sie mal Matthäus 22, wo Jesus sagt, in diesem Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn Sie das lesen, dann wissen Sie, dass Sie kein gutes Herz haben. Ich natürlich auch nicht. Also mit dem feinen, guten Herzen, da ist eben nicht Gutherzigkeit gemeint, sondern der gute Ackerboden, das ist ein Ergebnis des Glaubens. Wer Jesus an sein Leben ranlässt, wenn Jesus auf meinem steinigen Boden anfangen kann zu wirken, diese steinigen Golanhöhen meines Herzens zu bearbeiten, dann wird daraus ein gutes Land. Und sehen Sie, so ist ein gutes Herz immer ein gut gemachtes Herz, ein von Jesus bearbeitetes Herz, ein von Jesus gereinigter, entsteinter Ackerboden. Das ist das gute Herz. Und darum gehört zum guten Land das hingegebene Herz, an Jesus hingegeben. Das ist aktiv. Ich gebe mein Herz Jesus hin. Und wenn einer das macht, wenn einer sein Leben ganz bewusst unter die Führung, unter die Herrschaft von Jesus stellt, dann ist das immer eine bewusste, eine persönliche Entscheidung. Hingegeben. Ich gebe es ihm freiwillig. Niemand hat dieses Herz von Natur aus. Aber jeder kann es bekommen. Und die Frage heißt, willst du dieses gute Land sein? Willst du dieser Ackerboden D werden, wenn du es noch nicht bist? Dieser Ackertyp D, der hat große, große Aussichten. Auf diesem Ackerboden, da lässt Gott Frucht wachsen. Frucht für die Zeit und Frucht für die Ewigkeit. Und Sie haben das im Lied des Chores so schön gehört. Jesus sagt, kommt her zu mir. Und dann sagt er, kommt ihr Traurigen, kommt ihr Fragenden. Jesus Christus ist die Antwort, die ihr sucht. Und wo Verzweiflung ist, da wird Freude sein. Jesus lebt und nimmt der Dunkelheit die Macht. Das sind keine frommen Phrasen, das will er tun in Ihrem Leben und in meinem Leben. Er will uns hier erfülltes Leben, prallvolles Leben schenken und in der Ewigkeit den Platz in seinem Reich. Nicht in der Hölle, nicht in der Verlorenheit, nicht in der Verdammnis, das ist die andere Möglichkeit, sondern bei ihm. Und so frage ich zum Schluss noch einmal, was für ein Ackerboden sind Sie? Welches dieser Herzen haben Sie? Das harte Herz, das Gott gleich abblitzen lässt, wo überhaupt gar kein Glaube entstehen kann? Oder haben Sie dieses oberflächliche Herz, wo der Same verdorrt? Sie lassen sich irgendwo auf Jesus ein, aber der Preis soll nicht zu hoch sein und Ihr Glaube trocknet aus. Oder haben Sie dieses gespaltene Herz? Sie meinen es schon ernst mit Jesus, aber er hat zu starke Konkurrenz in Ihrem Leben. Oder haben Sie dieses hingegebene Herz, wo der Same aufgeht, wo herrliche Früchte wachsen, ein wetterfester Glaube, eine echte Liebe und eine strahlende Freude und ein Gehaltensein im Leid. Sicherlich, in jedem von uns steckt von allem etwas drin. Aber das hat Jesus hier nicht gemeint. Wir können uns nicht um eine Antwort herumdrücken, indem wir sagen, das Ackerfeld, diese vier Äcker gehen ja quer durch unser Herz. Das hat Jesus hier nicht gemeint, sondern er hat konkrete Menschen vor Augen. Und er fragt A, B, C oder D. Am Ende ist es egal, ob sie A, B oder C sind. Wenn sie nicht D sind, was will ich sein? Wie werden